Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf, ja, der ist heute nicht da. Vielleicht sucht er gerade noch nach dem passenden Christbaum oder er singt schon Stille Nacht unterm Christbaum sogar. Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall für heute entschuldigt. Wir haben aber eine tolle Gästin dafür bei uns zu Gast. Sie war nämlich die letzten 4 Tage auch bei der kleinen Italien-Tournee des Weltcups dabei. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Simsim Viscott.
Hallo Lukas, danke, dass ich dabei sein kann.
Ja, danke, dass du mich in Sölden angesprochen hast. So haben wir uns dann ein bisschen kennengelernt. Und ja, vielleicht erzähl kurz den Hörerinnen und Hörern, du begleitest ja den Weltcup auch schon seit einer gewissen Zeit. Wie genau begleitest du den Weltcup?
Also ich habe eigentlich angefangen, so schon vor 10 Jahren, habe für eine internationale Nachrichtenagentur gearbeitet und dann über Österreich berichtet und dann natürlich Alpinski gehört dazu. Und dann war ich einige Jahre im Ausland, bin zurückgekommen und bin immer noch voll von Wintersport und Alpinski begeistert und arbeite jetzt freelance, aber im Winter viel mit Ski Actu in der Schweiz, eine Webseite und mit französischsprachige Medien in der Schweiz.
Sehr gut, ja. Also du hast auch auf jeden Fall Insights in, ja, in Athletinnen und Athleten, die wir sonst nicht haben. Bei der Schweiz fehlt es uns vielleicht ein bisschen, da sind wir nicht so tief drinnen, deswegen perfekt, dass du da bist. Und ich habe mitbekommen, ich glaube, du hast mir davor erzählt, du warst jetzt zum ersten Mal da in Gröden und in Alta Badia. Was ist dein Fazit von diesen 4 Tagen in Italien? Und was mich noch viel mehr interessiert, hast du den Lebkuchen, den es bei der ÖBB gegeben hat, bei der Anreise, was ist mit dem Lebkuchen passiert?
Okay, also fangen wir an mit der Tournee. Also zuerst möchte ich mich nur kurz entschuldigen, falls mit meinem Deutsch manchmal ist es nicht ganz perfekt und ich mache Fehler. Also
das
ich entschuldige mich schon vorab. aber hoffentlich können alle alles verstehen, was ich dann sage.
Bin ich mir sicher.
Aber ja, in Italien war ich zum ersten Mal. Ich habe immer mehr über Rennen in Österreich berichtet. Und das war das erste Mal, dass ich auch in Italien dabei sein konnte. Und das war voll interessant. Also die auch von den Athleten her, es ist lustig zu hören, wie sehr sie das lieben, in Italien zu sein. Die Hotels sind immer super, das Essen ist super. das ist immer ihre Priorität irgendwie. aber ja, es war wirklich schön. Die Pisten waren schön. Okay, Alta Badia, da kommt man noch dazu. Aber die Dolomiten sind wunderschön. Die Leute sind sehr nett. Es ist auch ein bisschen anders in einem anderen Land, auch wenn es nicht so weit von Österreich ist. Aber trotzdem in einem anderen Land und voll schön zu sehen, wie das Publikum wirklich alle italienische Skifahrer dann wirklich anfeuert. Was für mich ein bisschen neu war eigentlich, aber voll nett und ja, also wirklich eine super Stimmung, gut organisiert, Wetter war auch schön, also ja, hab nur Positives zu sagen.
Sehr gut. Und der Lebkuchen, hast du den weitergeschenkt oder hast du den schon verspeist?
Ich habe es selbst gegessen.
Sehr gut, zu Recht.
Aber der war sehr, sehr gut. Also ja, die ÖBB hat das irgendwie geschenkt. Also ich bin da mit dem Zug nach Gröden gefahren, Klimatik und alles. Und da war da plötzlich, sind Leute eingestiegen und haben dann Lebkuchen ausgeteilt. Und das war voll nett und die waren wirklich sehr, sehr gut.
Sehr gut. Ein guter Start und das Ganze ist begonnen. Beginnen wir vielleicht chronologisch mit dem ersten Rennen mit dem Super-G am Freitag und dort gab's gab's den Debütsieg von Mattia Casse. In seinem 200. Rennen im Weltcup hat er zum ersten Mal eines gewonnen und das mit 34 Jahren. Jared Goldberg war Zweiter. Es ist so mein Gefühl, das ist ein Gesetz, dass da ein US-Amerikaner in Gröden am Podium stehen muss und Marco Odermatt ist Dritter geworden. Es war doch ein schwieriges Rennen, leichter Schneefall, schlechte Sicht. Was ist denn dir hängen geblieben von diesem Rennen am Freitag? Was ist dir da aufgefallen?
Also ich muss sagen, es ist so viel passiert, dass ich mich fast nicht mehr daran erinnere, was am Freitag passiert ist. Aber ja, na, es war interessant. Eine Sache, dass man immer über Val Gardena und die Saslong-Piste sagt, ist, dass sie irgendwie eine sehr leichte Piste ist zu fahren, aber auch deshalb so schwer zu gewinnen, weil man muss wirklich das ganze Speed von oben nehmen und keinen Fehler machen und wirklich bis nach unten. Und vielleicht deshalb sind die Amerikaner immer so gut. Zum Beispiel Bryce Bennett, der sonst nie was gewonnen hat, hat zweimal in Gröden gewonnen und war einmal noch auf dem Podest und war noch sonst nie bei der Weltcup auf dem Podest. Diesmal nicht dabei, aber ein anderer Amerikaner. Und es scheint so zu sein, dass die Amerikaner immer dort ziemlich erfolgreich sind. Aber ja, wirklich schön zu sehen, dass ein Italiener dann gewonnen hat vor seinem Publikum. Und ja, wie du sagst, so mit 34, heuer scheint es zu sein, dass in dieser Saison ältere Skifahrer irgendwie erfolgreich sind, was auch schön zu sehen ist.
Ja, absolut. Eben nach Thomas Tumler auch Premierensieg mit deutlich über 30, ja, jetzt auch Mattia
Genau.
Casse. Ja. Am Samstag dann der Sieg von Marco Odermatt in der Abfahrt vor Franjo van Almen und es muss ein Amerikaner natürlich dabei sein, Ryan Cochrane-Siegel auf Platz 3. Marco Odermatt, der hat dann auch am Sonntag den Riesenslalom gewonnen. Er gewinnt da sein insgesamt 41. Rennen, ist jetzt der erfolgreichste Schweizer Skirennläufer, zumindest wenn man auf die Männer schaut. Vreni Schneider hat da noch deutlich mehr, nämlich 55. Und nur, das ist mir aufgefallen, nur drei Leute haben diese drei Rennen bestritten. Also drei Leute in diesem Weltcup sind sowohl am Freitag als auch am Samstag und am Sonntag gefahren. Und Odermatt steht bei all diesen drei Rennen auf dem Podest. Und es gab dann noch eine Statistik, so gut wie jedes vierte Rennen gewinnt der im Weltcup, das er je gefahren ist. Also diese Verwandlungsquote ist eigentlich irre. Du hast einen speziellen Blick auf die Schweiz. Welchen Stellenwert haben denn diese Erfolge von Marco Odermatt? Welchen Stellenwert hat Odermatt in der Schweiz? Was passiert da gerade in dem Land? Ist es ja, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, also Marco Odermatt ist natürlich, ich meine, der Superstar, also nee, natürlich in der Schweiz, er gewinnt, er ist so erfolgreich, er gewinnt fast mit 100% Sicherheit, in letzter Zeit vielleicht nicht so, aber jetzt ist er wieder der Fall. Und der ist so beliebt, ich meine, wie ein Roger Federer damals, und jetzt ist das so, der Marco Odermatt die große Star, und deshalb auch so schön zu sehen, dass er wieder gewinnt, weil Anfang der Saison war ein bisschen so Zweifel, besonders beim Riesenslalom, wo er dann plötzlich mehrere Ausfälle hatte, und dass er dann wieder jetzt gewinnt und so beeindruckend, wie du sagst, also drei Rennen in Folge, 3 Tage nacheinander, also nicht einmal jedes Wochenende ein Rennen, aber wirklich ja, Freitag, Samstag, Sonntag, dreimal auf dem Podest und zweimal in Folge in 24 Stunden siegt er in zwei ganz verschiedene Disziplinen. Also ich meine, da muss man schon sagen, ich meine, ich glaube, manchmal vergisst man, auch wie bei Michaela Schifrin zum Beispiel bei den Frauen, es scheint so leicht zu sein, wenn sie siegen und wie sie siegen, wie sie gewinnen, dass man fast mehr meint, ja, es ist leicht, das zu machen. Und dann irgendwann plötzlich gewinnen sie nicht oder sie kommen nur auf dem Podest, was auch komisch zu sagen ist. Und dann merkt man, okay, vielleicht so selbstverständlich ist das nicht. Und ja, und ich glaube, man kann das jetzt wieder anerkennen, wie großartig er ist und was für ein Skifahrer er ist. Und ja, wie du sagst, 41. Sieg ist ein Rekord in der Schweiz für Weltcup-Siege bei den Männern. Er hat das am Samstag bei der Abfahrt hat dieser Rekord egalisiert. Das Rekord von Pirmin Zurbriggen. Ich glaube, jeder, der Alpinsport folgt, weiß, wer Pirmin Zurbriggen war. Der ist eine Legende auch in der Schweiz. Und gleich einen Tag, nachdem er dieses Rekord dann egalisiert hat, schlägt er das. Und das ist auch also verrückt und wirklich schön zu sehen. Aber auch eine kleine andere Notiz möchte ich machen. Ich finde das auch bemerkenswert, dass in diesem Fall das Absolutrekord von Mechthild bei in der Weltcup von einer Frau ist in der Schweiz. Weil oft ist es umgekehrt. Es gibt mir viel mehr Siege auf der Männerseite als auf der Frauenseite. Und in dem Fall ist Marco Dormat hat das Rekord von den Männern, aber Vreni Schneider hat das Rekord von den Frauen mit 55. Und auch Lara Gut-Bahrami hat immer noch mehr Siege, hat 45 in der Weltcup. Also Marco Dormat muss noch Lara Gut-Bahrami auch noch schlagen.
Guter Punkt, ja. Einerseits Odermatt erst 27 Jahre alt, also theoretisch noch einige Jahre vor sich. Andererseits, ja, wie du richtig gesagt hast, eigentlich bei den Frauen ist es ja auch bemerkenswert, weil die Karriere ja tendenziell eher kürzer ist, würde ich meinen. Eben das Sensationelle auch an Lindsey Vonns Comeback ist ja, dass sie mit 40 noch Rennen fährt. Wir hatten ja jetzt in Sölden Brignone als älteste Siegerin im Weltcup mit gerade mal 35 Jahren. Also da ist man es noch nicht so gewohnt, dass die Karrieren so lang gezogen sind, wie wir es auch von diversen französischen Abfahrern kennen, die noch in die 40er reinfahren. Eben auch das ist das Bemerkenswerte, ja. Und ja, Odermatt macht sich da auf die Fersen nach den zwei Bestmarken auf jeden Fall noch von seinen Landsfrauen, ja. Wenn wir, was mich auch interessiert, ja, Franjo van Almen zum ersten Mal aufs Podest gefahren. Was kannst du uns über ihn erzählen? Mir ist aufgefallen, dass er von Red Bull gesponsert wird. Also das ist, finde ich interessant, ja, dass er da schon in dem Kader drin ist auch. Hast du danach auch mit ihm sprechen können vielleicht? Oder hast du ihn jemals schon treffen können oder sprechen können? Ich kenne ihn noch recht wenig, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, generell ist er nicht so bekannt in andere Länder, in der Schweiz ein bisschen, aber auch nicht so sehr dort. Er war im letzten Winter ist er wirklich ausgefallen. Er war Dritter dann im Super-G in Garmisch und das war sein erster Podest. Und da plötzlich haben alle gemerkt: Moment, da ist ein Junge aus der Schweiz. Wer ist der? Er heißt Franjo, okay, aber wirklich super zu sehen. Und in der Abfahrt am Samstag hat er wirklich also eine tolle Leistung gemacht. Also es war schön zu sehen, also wirklich perfekt runtergefahren auf diese Saas Long. Und ja, es war, also wir haben natürlich mit ihm danach gesprochen. Er ist wirklich ganz, ganz sympathisch, wirklich sehr nett, voll offen, redet ganz gern. Und da haben wir auch ein bisschen gescherzt. Also auf der einen Seite natürlich hat er gezittert, weil dann plötzlich sind zwei andere Skifahrer gekommen und Nils Allègre aus Frankreich und Ryan Cochran-Siegel. Und er hat schon gedacht, oh, vielleicht schafft er es nicht, aber trotzdem, er ist dann Zweiter geworden. Aber dann haben wir ein bisschen gescherzt, so wie, ja, ich meine, Marco Odermatt, er hat schon so viele Siege, er hätte das schon lassen können. Und er hat gesagt, ja, okay, ja, ich meine, ja. Es wäre schön gewesen, wenn er den Sieger gehabt hätten können. Aber Marco Domat wurde auch darauf angesprochen und hat dann gesagt, ja, Franjo kriegt sowieso seinen Sieg sehr, sehr, sehr bald. Also ja, ein sehr schönes Moment, aber sehr, sehr, sehr netter Typ.
Sehr gut. Es war ja dann wieder eine für Gröden recht typische Abfahrt. Wie war das, wenn man dann doch noch recht lange warten muss, weil man eben sich nicht sicher sein kann, wie dieses Rennen ausgeht? Also die Strecke ist tatsächlich wieder schneller geworden mit dem Verlauf der Zeit, und wir hatten dann hohe Startnummern, die noch weit vorne gelandet sind. Martin Charter mit der 42 auf Platz 5 gefahren. Stefan Eichberger hat ein österreichisches, ja, fast Debakel noch verhindert mit Platz 6, mit der Startnummer 56. Wie ist dann die Stimmung, frage ich mich auch im Zielbereich, wenn dann teilweise auch schon für TV-Stationen Siegerinterviews gegeben werden müssen oder Top-3-Interviews und dann aber, ja, man trotzdem immer noch ein Auge auf die Piste haben muss, was dann noch passiert? Wie war da die Stimmung im Zielbereich?
Also ich bin bei Presse und wir kommen sowieso zuletzt. Das heißt, wir kriegen nicht sofort die Skifahrer, außer die sind vielleicht nicht so so weit vorne gelandet. Mhm. Aber die Leute im Leaderbox kriegen wir normalerweise nicht so schnell, nicht wie im Fernsehen. Aber ja, das Interessante war wirklich in Gröden, dass jeder das gesagt hat, auch wenn es nur noch 10, ich glaube, wir haben mit Franjoar von Almen geredet und da waren nur vielleicht 10 Skifahrer noch am Start und er hat gesagt, nein, warte mal noch, weil wer weiß. Und ich glaube, alle wissen das schon in Val Gardena. Bei anderen Rennen passiert das vielleicht wegen dem Wetter, aber in Val Gardena ist es fast jedes Jahr, dass wegen der Piste einfach, dass Leute, die ganz spät starten, ganz vorne landen. Also jeder weiß das schon am Anfang und das war weniger eine Überraschung.
Ja, ich habe ihn schon angesprochen. Ich nütze jetzt die Zeit kurz, um ein ÖSV-Fazit quasi zu ziehen über dieses Wochenende. Stefan Eichberger ist als sechster bester Österreicher geworden und er setzt damit so ein bisschen einen Trend fort. Es geht weiter, weil er war schon in Beaver Creek gut, auch mit hoher Startnummer. Sein bestes Ergebnis hat er jetzt nochmal deutlich pulverisiert, ist auch jetzt in der Abfahrtswertung witzigerweise eben der beste Österreicher, ist dort der 8. beste Abfahrer aktuell der Welt. Ja, also es scheint, als ob ihm der Umstieg auf den Weltcup absolut gelingt. Also der hat ja jetzt erst eine Handvoll Weltcuprennen in den Beinen, aber das schaut ganz gut aus. Ja, Daniel Dankelmeier ist im Super-G gestürzt, hat sich verletzt, aber das Ganze war dann ein bisschen Glück im Unglück. Man hat dann schon eine schwere Knieverletzung befürchtet, aber es sind dann Knochenprellungen an beiden Knien, so wie ich das mitbekommen habe, diagnostiziert worden. Ein paar Wochen werden fehlen. Wahrscheinlich wird es auch eng mit der WM jetzt eben in Saalbach, aber es ist nicht so heftig, wie das ursprünglich befürchtet wurde. Ja, und Vincent Kriechmeier, eigentlich der Leader dieses Teams, der hat sich da ganz komisch verdreht bei dem, bei der Anfahrt zu den Kamelbuckeln, ist in der Abfahrt nur 55. geworden. Im Super-G steht ein 12. Platz zu Buche. Es ist ein bisschen ein Wochenende zum Vergessen gewesen für den ÖSV, auch im Riesenslalom den positiven Trend mit dem, würde ich sagen, auch ein bisschen glücklichen Rennen von Val d'Isère hat man da nicht fortsetzen können. Und wenn ich vom ÖSV rede, auch ganz kurz ein Schwenk zum DSV und auch Grüße an den Tobias an dieser Stelle. Der hat mir mitgeteilt, sag unbedingt, dass Romet Baumann nicht nur Siebter geworden ist, sondern deswegen auch die Liqui-Moly-WM-Norm gelöst hat. Also er ist bei der WM dabei in Saalbach mit diesem 7. Platz. Er hat sich dafür qualifiziert. Eine schlechte Nachricht von Alex Schmid, der hat sich das Kreuzband gerissen, schon wieder, sehr bitter und er postet immerhin gemeinsam Stories mit Sebi Holzmann, die beiden machen jetzt irgendwie zusammen die Reha, das ist immerhin ein klitzekleines Trostpflaster quasi, dass man da nicht komplett alleine durchgehen muss durch diese Reha, aber sehr bittere Nachricht auch an dieser Stelle. Ja, Sim, und dann ist eben so, dass man von Gröden irgendwie der ganze Tross rüber nach Alta Badia sich bewegt. Wie ist das? Also ist es wirklich so, dass dann so ein bisschen, ja, fast schon Kolonnenverkehr vom einen Skigebiet zum anderen ist?
Also ich bin ein bisschen später von der Präsentation weggefahren. Also da war nicht so viel Stau eigentlich. Aber ich muss sagen, da habe ich wirklich gemerkt, okay, so weit entfernt sind sie nicht. Man muss nur über den Pass zum nächsten Tal fahren. Aber als ich angekommen bin und zum Glück irgendwie habe ich dann ein Hotel gebucht, das wirklich ganz neben dem Pressezentrum in Alta Badia, also in La Villa, war. Und gegenüber war dann die Bühne, wo sie dann den Bib-Drop gemacht haben. Und das habe ich alles mitgekriegt und ich habe gerade eingecheckt und dann haben sie schon angefangen so mit dem Bib-Draw. Und dann habe ich mir gedacht, ich meine, so ein langer Tag für den Skifahrer, die an dem Tag schon gefahren sind. Und wenn sie dann auf dem Podest waren, wie Oda Mat, und bei ihm war das auch ein Sieg, das heißt noch viel mehr, es ging um Dopingkontrolle, da ist dann auch so Interviews und das Ganze. Und dann musst du schon mit dem Zeug alles auf der übernen Pass dann zum Hotel auf der anderen Seite einchecken und dann gehst du schon zum VIP-Draw und das dauert noch. Ich meine, da habe ich muss sagen, da habe ich wirklich mitgekriegt, wie lang diese Tage sind für die Gewinner. Weil das hört man immer wieder. Zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr hat man darüber geredet, mit all diesen Verletzungen, dass die Skifahrer und Skifahrerinnen auch sehr müde waren, weil es so viel zu tun gab, und das Kalender war auch so voll, und dass es nicht nur um den Rennen geht, aber es gibt so viele andere Sachen, die sie danach machen müssen, und die haben keine Zeit, sich auszuruhen, bevor es zum nächsten Rennen geht. Und ich muss sagen, dieses Wochenende habe ich das wirklich gemerkt, also wie viel es ist für denen, und dass sie dann, ich meine, ja, und trotzdem Odermatt am nächsten Tag, der performt wieder und gewinnt wieder. Also da muss man wirklich so stark sein. Also ja, ich muss sagen, Hut ab.
Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, Lara Gut-Bahrami hat das in den vergangenen Wochen angesprochen, dass man vielleicht das überlegen kann, ob man dann wirklich immer präsent sein muss. Es ist natürlich ein, es hält sich die Waage, nicht? Also einerseits willst du ja den Sport repräsentieren, du willst ja dort vorkommen, weil du bist ja gerne einer der Besten der Welt und bist dann gerne auch bei der Startnummernauslosung dabei. Andererseits, ja, kann man da vielleicht irgendwas ändern, dass diese Verpflichtungen weniger werden? Ja, es ist ein schwieriges Thema, ja, aber gut, dass du das sagst, ja. Eben, und du hast das schon angesprochen, Odermatt hat eben auch diesen Riesenslalom in Alta Badia dann gewonnen, vor Léo Anguenot, der Franzose, der mir jetzt auch recht wenig sagt, muss ich sagen. Hast du zufällig auch, dadurch, dass du perfekt Französisch auch sprichst, hast du mit ihm ein bisschen sprechen können? Kennst du ihn? Ja, mir sagt er recht wenig noch.
Na, ich muss sagen, also leider ist es auch so, wenn man für ein nationales Medium arbeitet und weniger international, da ist man voll fokussiert auf einem Team und
Klar,
nicht so auf den
ja.
anderen. Also Léo Anguenot habe ich immer wieder seinen Namen im letzten Jahr schon gehört, habe mit ihm noch nicht gesprochen, aber jetzt gestern hat man voll mitgekriegt in der Mixzone. Wer war das? Alexander Steen Olsen und Filip Subcic, als sie runtergekommen sind, und die waren noch vorne, und als sie runtergekommen sind und die sind hinter ihm gelandet, da ist die französische Mannschaft explodiert. Also da war plötzlich so ein Feier, und dass man eigentlich ja normalerweise nicht so sehr hört von anderen Mannschaften, die vielleicht mehr daran gewöhnt sind, dass sie
Stimmt, ja.
gewinnen. Aber bei denen, das war viel, also wirklich, da hat man mitgekriegt, wer feiert da und was ist da los? Und da hat man gekriegt, okay, ja, Léo Anguenot ist auf dem Podest, und das war wirklich schön zu sehen.
Mir ist nur, ich habe gelesen noch, er ist übers Wasserskifahren zum Skifahren gekommen. Also er hat angeblich zuerst mit dem Wasserskifahren begonnen, weil sein Vater ihn das irgendwie dazu gebracht hat. Und auf seinem Instagram-Account steht sogar, er ist quasi professioneller Skialpinläufer, aber es steht auch dabei, ich bin auch Wasserskifahrer. Also finde ich ganz lustig. Gibt es auch ein paar Videos auf seinem Instagram-Profil, ja, bemerkenswert. Aber ja, macht natürlich Sinn, wenn man das kann. Wenn man sich auf zwei Brettern wohlfühlt, ja, dass man das auch im Wasser, aber auch im gefrorenen Zustand auf Eis und am Schnee macht. Ja, ja und dann im Slalom am Montag, Timon Haugan hat das ziemlich deutlich sogar gewonnen. Mehr als eine Sekunde hat er die ganze Konkurrenz ja, auf die Plätze verwiesen. Auf Platz 2, Loic Méa vor Atle Lee McGrath. Und ja, also genau, Haugan noch mit dem 200. Sieg für Norwegen im Weltcup. Und Loic Méa, der überrascht mich jetzt doch auch, ist jetzt auch der zweitbeste Slalomläufer, was den Weltcup in der Zwischenwertung betrifft. Meyer hat den Super-G ausgelassen und ja, nach dem 16. Platz im Riesenslalom wird er dann Zweiter im Slalom. Wie schätzt du seine Saison bis jetzt ein? Er hatte ja Schmerzen, hat ja da in Sölden passen müssen. Was sagt Loic Meyer auch nach seinem zweiten Platz?
Also ja, das war ganz interessant, weil gestern hat er auch war er auch dabei beim Riesenslalom und die Piste da beim Riesenslalom war schon sehr schwierig. Also die sogar ich glaube Manuel Fenner hat dann gesagt, es war fast fahrlässig, dass die Skifahrer runter mussten, weil es wirklich die und auch Loic Meyer und andere Schweizer haben auch das gesagt, dass die Piste wirklich nicht gut präpariert wurde, obwohl das Wetter perfekt war. Die Temperaturen waren um so minus 10 Grad, 2 Tage lang perfekt. Und irgendwie wurde die Piste nicht wirklich, Entschuldigung, gut präpariert. Sie war, sie hat zusammengebrochen, also sie ist zusammengebrochen, die war einfach, und man hat das auch gesehen, also das war keine super Piste. Und Loic Meyer hat dann gestern schon gesagt, wir haben ihn gefragt, also wie es ihm geht mit dem Rücken, und er hat gesagt, bis heute war's okay. Und dann hat man schon gemerkt, aha, okay, da ist etwas passiert. Also irgendwie, nicht, dass plötzlich etwas passiert ist, aber die Bedingungen auf der Piste gestern haben nicht geholfen. Und das heißt, heute war er mit Schmerzen unterwegs und ist trotzdem Zweiter geworden. Und das zeigt seine Stärke. Das Interessante ist mit Loic Meyer, dass er beim Rennen vielleicht nicht so explosiv ausschaut, oder? Man merkt nicht wirklich vielleicht, wie schnell er ist oder wie gut er ist, aber er ist sehr sauber, wie er fährt. Aber es ist nicht wie ein Marcel Hirscher damals oder Manuel Feller, wo, wenn sie explodieren, ich meine, man sieht das sofort. Bei ihm ist es ganz sauber und es geht, und dann plötzlich ist er schnell und er kommt dann ins Ziel und ist Erster oder Zweiter. Aber seine Trainer schätzen ihn sehr, sehr viel. Wir haben auch mit einem Trainer heute geredet und er hat gesagt, ich meine, wenn er das mit Schmerzen machen kann, ohne Schmerzen, der wird noch viel besser sein, also im Frühjahr. Also man kann sehr viel erwarten von ihm.
Hast du noch zufällig auch herausbekommen, wird er jetzt in Bormio fahren oder lässt er das aus und kuriert sich mal aus?
Nein, ich glaube, er ist in Bormio dabei.
Okay, ja. Na, eben, aber ich stelle mir das irrsinnig schwer vor, wenn du Rückenprobleme hast und dann musst du das quasi während der Saison in den Griff bekommen, obwohl dann ja Trainings und Rennen auf dem Programm stehen. Also es ist sicher irrsinnig schwierige Situation. Ja, bin gespannt, ob er sich vielleicht irgendwann mal im Jänner auch eine Wochenende rausnehmen wird, um sich für die WM vorzubereiten. Aber bis jetzt, ja, scheint er das Programm durchzuziehen. Bin gespannt, ob er da mal Zeit zum Durchatmen braucht. Aber es gibt ja dann, glaube ich, auch im ersten Jännerwochenende, zumindest für die Männer, ist, glaube ich, dann rennfrei, und dann unter der Woche geht es weiter in Madonna. Immerhin da dann ein paar Tage vielleicht. Aber ja, dann musst du ja wieder trainieren, weil alle anderen auch trainieren. Also es ist ja nicht so leicht. Ja. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, hast du in Italien irgendetwas vom Rennen in St. Moritz mitbekommen? War das dort auch ein Thema? Hat man da wahrscheinlich auch ein bisschen drauf geschaut?
Ja, natürlich, weil also du gehst immer ins Pressezentrum und da ist immer ein riesen Leinwand, und dann da alle schauen inzwischen, weil das war was am Sonntag war das?
Am
Samstag. Und am Samstag war dann Abfahrt in Val Gardena, in Gröden. Das heißt, weil das hat später angefangen bei uns. Das war um 11:45. Und deshalb waren wir alle im Pressezentrum und wollten uns auch das Rennen dann in St. Moritz dann anschauen. Und das wurde dann immer wieder zurückgeschoben. Ein Kollege war auch vor Ort in St. Moritz, und deshalb haben wir immer so mitgekriegt und so, ja, wie geht's? Na, ja, okay, das ist wieder, ja, wir müssen noch ein bisschen weiter warten. Und ja, das ist auch immer ein bisschen mühsam. Ich meine, für die Zuschauer, für Presse und alles, das ist mühsam, aber für die Skifahrer, das muss noch schlimmer sein, weil du weißt nicht, wann du starten wirst, ob du starten wirst, wie kannst du dich wirklich mental vorbereiten und ja, also in dem Fall, ich glaube, es war fast sicher schon, dass es abgesagt wird, also ganz am Anfang, weil die Bedingungen, also das Wetter wirklich schlecht war. Aber manchmal ist es nicht so klar und da müssen die Skifahrer wirklich dann sich vorbereiten und warten und warten und das ist dann wirklich mühsam. Ich glaube, vielleicht diesmal haben sie schon gewusst, dass es wahrscheinlich nichts wird.
Ja, genau. Das Rennen am Sonntag ist abgesagt worden, aber am Samstag hat es ein Rennen gegeben. Cornelia Hütter hat den Super-G in St. Moritz gewonnen vor Lara Gut-Bahrami und Sofia Gottscher. Irgendwie zeichnet sich da, ich hoffe es zumindest, ein Dreikampf ab zwischen genau diesen drei Namen, um ja fast schon beide Kugeln eigentlich, beide Wertungen, Abfahrt und Super-G. Ich hätte große Lust drauf, dass sich die drei da matchen. Und natürlich war das auch das erste Rennen von Lindsey Vonn zurück im Weltcup. Nach fast 6 Jahren fährt sie also tatsächlich Rennen. Tatsächlich steht da am Fernsehen Lindsey Vonn wieder im Insert und es ist auch tatsächlich die Lindsey Vonn, die da runterfährt und sie ist auf Platz 14 gefahren. Ich finde, diese Fahrt war schon bemerkenswert, weil dann mit diesen hohen Startnummern, sie hatte die Nummer 31, Wildcard-Regel kennen wir natürlich, danach ist keine mehr gekommen mit höherer Startnummer, die sie noch vor ihr platziert hätte. Die Piste war dann schon, also ich glaube, dieses Rennen hat dann nicht mehr viel mehr hergegeben. Das hat man dann eben zumindest auch daran gesehen, ja, dass dann nicht mehr jemand gekommen ist und noch schneller gefahren ist. Sie hat 1:18 verloren in diesem Super-G. Mir ist irgendwie vorgekommen, ich weiß nicht, Simsim, ob du diese Fahrt dann gesehen hast. Wahrscheinlich hast du sie dir schon angeschaut auch. Missy. Am Anfang ein bisschen so vorgekommen, als ob sie ein bisschen aufrechter fährt, ja, als die Athletinnen, die um den Sieg mitgefahren sind. Und dann eben hat sie sich auch vorgenommen, ja, es war ein bisschen vorsichtig, ein verhaltenes Rennen, aber es war schon ziemlich cool, weil wenn sie verhalten wenn sie mit einem verhaltenen Stil auf Platz 14 fährt, dann ist ja da wirklich noch was drinnen. Und sie hat sich vorgenommen, noch mehr zu attackieren im zweiten Rennen, das eben es dann nicht gegeben hat, weil es die Absage gegeben hat am Sonntag, aber ja, hast du diese Fahrt gesehen von der Linzewon?
Ja, im Vorbei, also sehr, sehr, sehr schnell, aber natürlich muss man das sehen. Und ich glaube, das Interessante war, dass schon die Woche davor in Beaver Creek als sie Vorläuferin war, obwohl es kein offizielles Timing gab, ist man drauf gekommen, dass sie wahrscheinlich die 14. Beste Zeit hatte. Und deshalb hat es schon eine Idee gegeben, wie schnell sie ist und was sie dann, was für ein Resultat sie haben kann bei einem Rennen. Und ja, also dann 14. Ich muss sagen, also ja, Hut ab. Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht. Ich muss sagen, ich muss zugeben, ich hatte sehr viel Zweifel ganz am Anfang, als sie gesagt hat, dass sie ihr Comeback machen möchte. Weil, ja, weil mit künstlicher Knie. Ich meine, wie schafft man das? Und man kennt sie, sie ist schon vor, ja, als sie bei also erste Karriere, sie geht voll in einem Rennen. Sie hält nie zurück und deshalb hat sie auch so viele Verletzungen gehabt. Und ich dachte, ich meine, jetzt, sie wird nie rennen, um nur 30. zu werden. Sie wird immer rennen, um zu siegen. Und da habe ich wirklich Angst gehabt, dass etwas passieren könnte, weil wenn sie wirklich voll riskiert und wenn etwas schief geht, dann kann es ziemlich dramatisch werden. Aber ja, also deshalb, ich muss sagen, sie hat alle Kritiker eines gezeigt, sie kann es machen, sie hat es geschafft, sie ist immer schnell, sie ist immer beeindruckend, sie ist immer die Kämpferin und die die Superstar, die sie schon davor war.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, diese Zweifel gab es. Sie sagt ja selber, ja, das ist ein gefährlicher Sport, aber das war es auch schon immer, wo ich, weiß nicht, wo ich 18 war, war es auch schon gefährlich und das hat sich nicht geändert. Deswegen sieht sie da kein Problem. Eben von außen wirkt es gefährlich, aber sie ist sich dieses Risikos auf jeden Fall bewusst und geht das gern ein und sucht das auch. Und ja, sie ist auf jeden Fall eine Bereicherung für diesen ganzen Sport. Sehr cool, dass sie da wieder dabei ist. Und ja, hoffentlich dauert dieses Comeback auch länger als eben das von Marcel Hirscher, der verletzungsbedingt ja, schon wieder raus ist. Jetzt würde ich gerne natürlich noch von dir wissen, was traust du Lindsey Vonn zu in diesem Winter noch? Wohin kann es noch gehen jetzt in diesem Winter? Was hältst du für möglich?
Also, das war meine Frage nach ihrem Rennen. Das Problem, wenn man das so sagen kann, ist, dass sie jetzt wirklich keinen Grund hat, aufzuhören. Sie hat gezeigt, dass sie das kann, dass sie das sehr gut kann. Und jetzt wird sie so weit weitermachen, wie sie kann. Und ja, ich glaube, wenn sie vielleicht 30. wär, gewesen wäre oder 28., vielleicht hätte sie dann gesagt, okay, ich habe das probiert, es ist nicht wert, vielleicht höre ich auf nach ein, zwei Rennen. Jetzt, wenn sie weiter so macht, wird sie, ich meine, sie ist so ehrgeizig, sie wird immer mehr wollen. Sie wird nicht aufhören, bis, also hoffentlich, ich wünsche ihr das wirklich nicht. Aber ja, entweder sie fährt bis aufs Podest und dann sagt sie, okay, ich habe das erreicht und jetzt höre ich auf. Aber auf der anderen Seite, sie wurde nur gestoppt früher, weil sie verletzt war und wirklich so, sie hat gesagt, ihr Körper kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie jetzt stoppen kann. Und ich hoffe nur, dass es gut ausgeht, weil ja, das wäre wirklich traurig. Aber ja, aber von Ergebnissen her, die Top 10, ich glaube ganz sicher. Podest, warum nicht? Siegel, vielleicht nicht diese Saison. Ich weiß nicht, ob sie weitermacht, aber Podest wäre möglich. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich meine, so, ich muss auch sagen, das ist nicht gegen ihr, aber es gibt auch so viele Skifahrer, die verletzt sind, die nicht dabei sind oder die noch bei dem Comeback arbeiten. Und ja, also sie hat immer ihre Chancen.
Ja, diesen Gedanken, da habe ich mich auch erwischt, ja, eigentlich. Also die Karriere hat sie ja beendet, weil sie gesagt hat, die Schmerzen lassen es echt nicht mehr zu. Und jetzt, wo sie schmerzfrei ist, fährt sie eben wieder Rennen. Und ich denke mir auch, wenn sie in den nächsten 5 Jahren nie Schmerzen hat, vielleicht fährt sie einfach, bis sie 45 ist. Also eben, was soll sie dann stoppen? Wahrscheinlich dann, wie du gesagt hast, wahrscheinlich ist es dann die Erfolgslosigkeit, dass du irgendwann, wenn du nicht mal mehr in die Top 30 kommst, dir dann denkst, okay, eigentlich, ja, jetzt ist es wirklich genug. Aber wenn sie eben schmerzfrei ist und mindestens um die Top 10 mitfahren kann, dann eben, dann wird die ja sogar noch, ja, ein paar Jahre fahren können. Also ja, der Hype ist natürlich jetzt groß, vor allem jetzt, wo man es das erste Mal gesehen hat, jetzt, wo es das erste Mal auch richtig gut gelaufen ist. Deswegen ist es vielleicht auch schon eine Überreaktion auch da von meiner Seite ist, aber extrem spannend jedenfalls. Und ja, also wenn sie da schmerzfrei, zumindest verletzungsfrei durch den Winter kommt, ist ja dann wirklich Cortina absolut ihr Thema und ihr Ziel sicher. Und na, sehr spannend dieses Projekt und sehr spannend ihr zuzusehen. Ja.
Absolut.
Wir haben zum Schluss von jeder Folge krönen wir, ich weiß nicht, ob du das weißt, krönen wir den Felix der Woche.
Aha.
Wir wollen da jemanden auszeichnen, über den wir vielleicht bis jetzt noch nicht geredet haben, der aber uns trotzdem aufgefallen ist. Also wenn du irgendwen hast, ich gebe dir jetzt vielleicht noch Zeit, weil ich kröne mal meinen Felix der Woche und sag dir, ich würde ihn gerne dem Steven Amier geben, der jetzt zweimal richtig gut dabei war und zweimal dann leider im zweiten Durchgang ausgeschieden ist. Aber den Felix der Woche bekommt er von mir, weil er dieses coole Warm-up am Start macht. Er nimmt dann beide Daumen auf Kopfhöhe und schaut sie an mit den Augen. Also er bleibt mit dem Kopf ruhig, dann schaut er mit den Augen auf den linken und auf den rechten Daumen. Dann ändert er mal die Höhe von den Händen und macht da so Augenübungen. Das hat man jetzt zweimal in den letzten zwei Slaloms, hat man das ziemlich gut sehen können, wie sich der aufwärmt. Jetzt muss ich leider sagen, oje, vielleicht liegt es daran, an diesen Übungen, dass er dann ausgefallen ist. Na, sehr schade, der hat einen richtig guten Zug, aber ist eben jetzt leider zweimal ausgefallen und das kann ja dann quasi einen Schwanz nach sich ziehen. Aber von mir bekommt er mal den Felix der Woche, weil ich finde dieses Warm-up ziemlich cool. Es schaut sehr durchdacht aus, was er da im Startbereich macht. Ist dir irgendjemand aufgefallen, über den wir vielleicht bis jetzt noch nicht geredet haben, in den ganzen 4 Tagen, den du hier noch erwähnen und würdigen willst?
Also es ist vielleicht... Es wurde im Endeffekt vielleicht nicht rechtfertigt, aber wir haben viel über Alessio Miggiano geredet, ganz am Anfang. Die meisten Leute haben wahrscheinlich nie von ihm gehört. Das ist ein Schweizer, der ist 22 Jahre alt, aber der war noch nie bei der Weltcup, hat dann gute Ergebnisse beim Europacup vor 10 Tagen jetzt gehabt. Und wurde dann von seinen Coaches ausgewählt für Weltcup. Fährt dann erste Training, nicht so gut. Zweite Training, 6. Zeit.
Aha.
6. schnellste Zeit.
Ja.
Und da denkt man, Moment, der kommt gerade, also der Junge, der hat keine Erfahrung bei der Weltcup, kommt plötzlich auf bei der Elite an und fährt so eine gute Zeit. Hat auch gesagt, naja, okay, er hat alles gegeben. Für ihn war das wie ein Rennen und alle anderen, das war wie ein echtes Training für denen. Aber trotzdem, ich fand das wirklich cool zu sehen und es ist immer schöner, so zu sehen, die jungen, neue Skifahrer, die dabei sind. Ja, große Augen und voll beeindruckt, dass sie dabei sein können, aber trotzdem voll professionell und wirklich alles geben. Und im Endeffekt leider wurde das nur 46. Platz bei der Abfahrt. Aber trotzdem, ich meine, ja, erste Weltcup-Erfahrung und ja.
Sehr gut, ja. Ja, Alessio Miggiano, wir merken uns den Namen und hier haben wir ihn zum ersten Mal gehört, sehr gut, wenn der zukünftig Erfolge feiert, sehr gut, gefällt mir gut, ja. Ja, jetzt geht's ganz, ganz kurz in die Weihnachtsfeiertage und am Wochenende geht's schon wieder weiter, am Semmering fahren die Frauen, ja, leider ohne Michaela Schifrin, ohne Petra Vlhova und was ich jetzt auch noch mitbekommen habe, auch ohne Michelle Gysin, die sich mehr auf den Speed fokussieren will, die da zumindest mal auslässt und die Männer fahren nach Bormio und fahren dort ein Speed-Wochenende. Wie schaut's bei dir aus die nächsten Tage? Bist du dann auch im Einsatz und wirst du in den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen zur Ruhe kommen?
Ja, also ich bleibe hier in Italien zur Abwechslung und genieße das ein bisschen her, aber werde natürlich das immer ein bisschen beobachten. Das Gute ist, dass die Skifahrer, die Coaches und die ganzen Mannschaften auch ein bisschen Pause brauchen und die wollen auch Weihnachten mit ihrer Familie dann verbringen. Eigentlich heute ist alles so schnell gegangen nach dem Rennen, alle wollten so schnell wie möglich weg und wieder nach Hause und das wurde sehr, sehr schnell erledigt. Ja, also da kriegt man normalerweise, in den letzten Jahren hat man das auch gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger wird zu dieser Zeit. Und dann fängt es dann wieder an am Wochenende in Semmering und da freue ich mich schon drauf.
Ah, da bist du auch. Ja. Wirst du auch vor Ort sein. Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Cool, sehr gut. Danke, Simsim. Vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast nach 4 sehr intensiven Tagen und kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Ich wünsche dir sehr schöne Feiertage. Ich hoffe, du kannst dich ein bisschen ausruhen und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen im Weltcup. Danke vielmals für deine Zeit.
Danke, Lukas. Frohe Weihnachten an alle und es hat mich gefreut.
Den Wünschen schließe ich mich an. Frohe Weihnachten euch allen und ja, wir melden uns schon bald wieder. Alles Gute, bis dahin. Servus.